Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Die Wirtschaftsthemen des Abends mit Birgit Becker am Mikrofon. Herzlich willkommen. Per Videokonferenz versucht Europa Wege zu finden, um die Lasten der Corona-Krise zu schultern. Über die Frage, wie viel der Lasten gemeinsam zu schultern sein sollte, ist zuletzt heftiger Streit entbrannt. Informationen gleich zur Ausgangslage. Wie heftig die Krise nicht nur, aber auch den Autobauern zuletzt zu schaffen gemacht hat, das zeigt der drastisch eingebrochene Gewinn beim Daimler-Konzern. Zudem im Detail gleich mehr, aber die Hauptbotschaft, das Ergebnis um fast 80% reduziert. Diese Hauptbotschaft reiche ich weiter an Jan Plate, unseren Börsenberichterstatter. Herr Plate, wie hat sich das im Kurs ausgewirkt?
Ja, die Anleger sind sogar soweit ruhig geblieben. Von Experten, Autoexperten, aber auch von Händlern ist da zu hören gewesen, irgendwie war ja mit sowas zu rechnen. Und von daher, die Aktien von Daimler verbessern sich mittlerweile sogar um fast 3,5%. Oder auch die Anteilsscheine von BMW zum Beispiel, die können sogar fast 3% zulegen.
Es gibt ja auch nicht nur schlechte Nachrichten aus der Autobranche. VW in Zwickau zum Beispiel fährt heute die Produktion wieder hoch.
Ja, und besonders wichtig wird ja dann zu Beginn nächste Woche der Neustart in Wolfsburg im Stammwerk. Das VW-US-Werk in Chattanooga in Tennessee, das kehrt ab dem 3. Mai schrittweise aus der Pause zurück. Die Volkswagen LKW- und Bustochter MAN, die startet dann auch am Montag. Und die Aktien von Volkswagen doch mit einem Plus von 2%.
Was den Tag als Ganzes angeht, da gibt es aber schon einige Belastungsfaktoren für den Aktienmarkt. Beispiel das Verbrauchervertrauen, nachdem die GfK ja regelmäßig forscht. Das ist drastisch geschwunden. Auch dazu später gleich mehr im Bericht. Es ist also nicht so sehr erstaunlich, Herr Plate, dass es mit dem Erholungskurs an den Aktienmärkten nicht so recht weitergeht.
Ja, da sind diese Daten aus Deutschland und auch die sogenannten Einkaufsmanager in Europa sind vorsichtig, aber es scheint wohl auch so ein bisschen Hoffnung auf Fortschritte beim EU-Gipfel zu geben. Positive Vorzeichen aus den USA, der deutsche Aktienindex DAX mit einem Plus von 1% bei 10.514 Punkten.
Kurzer Blick noch in die USA. Die wöchentliche Arbeitsmarktstatistik dort weist 4,4 Millionen neue Arbeitslose aus. Klingt sehr, sehr viel, aber es waren in der Vorwoche noch deutlich mehr, 5,2 Millionen nämlich. Also man kann das auch mit einem positiven Zwischenton lesen.
Das scheinen die Anleger so zu sehen. Für den Dow Jones geht es um fast 1,5% nach oben.
Dann nochmal zurück zu den Aktien in Frankfurt. Es gibt da einen deutlichen Ausreißer nach oben, Wirecard, nämlich der Zahlungsdienstleister. Das müssen Sie erklären.
Ja, bei Wirecard hat es ja immer wieder Fragen und schlechte Presse zu möglichen Ungereimtheiten in der Bilanz gegeben. Deswegen wurde eine Sonderprüfung gestartet. Aber da heißt es jetzt, Belege für die öffentlich erhobenen Vorwürfe der Bilanzmanipulation, die wurden nicht gefunden. Wirecard-Aktien mit einem Plus von 10%.
Und dann runden Sie das Bild ab mit Euro-Anleihen und dem Goldpreis.
Der Euro bewegt sich bei einem Dollar 0,830, die deutschen Staatsanleihen, die durchschnittliche Rendite bei minus 0,42% und der Goldpreis kann deutlich zulegen auf 1.735 Dollar.
Jan Plate war das mit dem Börsenbericht. Wir haben es erwähnt, Daimlers Ergebnis sackt um fast 4/5 ab durch die Corona-Krise, aber nicht nur durch die. Schon zuvor war ja der Konzern stark angeschlagen. Kaum war der langjährige Konzernlenker Zetsche weg, musste sein Nachfolger Ola Källenius in kurzer Zeit 3 Gewinnwarnungen verkünden. Großes Sparpaket mit Stellenstreichungen stand kurz vor der Umsetzung. Dann kam die Corona-Krise gleichsam obendrauf. Die Beschäftigten wurden schon 4 Wochen in Kurzarbeit geschickt. Montag lief die Produktion zwar wieder an, doch jetzt kam der Konzern an den alarmierenden Pflichtmitteilungen nicht vorbei. Aus Stuttgart, Uschi Götz.
Die schlechte Nachricht kam heute Nacht. In einer Pflichtmitteilung veröffentlichte Daimler einen dramatischen Gewinneinbruch. Im ersten Quartal 2020 brach das Ergebnis vor Zinsen und Steuern um 78% auf 617 Millionen Euro ein. Damit ist der bereinigte Konzerngewinn der Daimler AG um mehr als 2/3 im Vergleich zum Vorjahr zurückgegangen. Damals lag der Gewinn noch bei 2,3 Milliarden Euro. Einen Jahresausblick wird es unter den aktuellen Umständen nicht geben. Bereits Mitte März hatte der Autobauer auf nicht absehbare wirtschaftliche Folgen der Viruspandemie hingewiesen. Kürzlich sicherte sich das Unternehmen eine Kreditlinie bei Banken über 12 Milliarden Euro. So sieht man sich trotz des Gewinneinbruchs gewappnet. Daimler-Vorstand Markus Schäfer möchte die Zahlen im Deutschlandfunk nicht kommentieren. Auf die Frage, ob der Konzern bei seiner Linie bleibe und nicht nach staatlichen Krediten rufe, sagte Schäfer:
Wir werden die Situation weiter verfolgen. Wir haben ja gestern den ersten Schritt hoffentlich aus der Krise gesehen. Mit dem Öffnen der Autohäuser hoffen wir auch, dass auf der Umsatzseite die nächsten Schritte passieren werden. Was die Liquidität angeht, sind wir momentan in einer Okay-Lage. Wir haben uns ja weitere Kreditlinien gesichert für die Zukunft, für alle Eventualitäten, sodass wir das als ausreichend sehen zum heutigen Zeitpunkt.
4 Wochen standen die Bänder still bei Daimler. Der dadurch entstandene Schaden wird auf mehrere Millionen Euro geschätzt. An diesem Montag ist die Produktion in einigen Werken wieder angelaufen. Gegenüber dem SWR betonte Konzernsprecher Jörg Howe, man werde auf gar keinen Fall Autos auf Halde produzieren. Autoexperte Stefan Bratzelt betonte mit Blick auf die angelaufene Produktion:
Das wird nicht von heute auf morgen gehen. Das Hochfahren der Produktion wird Wochen dauern. Und ein großes Problem liegt auch im Automobilhandelsbereich vor. Dort sind die Lager voll.
Bayerns CSU-Ministerpräsident Markus Söder kündigte eine Videokonferenz der Autoländer Niedersachsen, Bayern und Baden-Württemberg an. Bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit seinem Amtskollegen Winfried Kretschmann aus Baden-Württemberg gab Söder heute in Ulm zu bedenken:
Selbst wenn man alles bei uns lockert, Automobil noch nicht so funktionieren kann wie vorher. Denn wir Märkte wie die USA nicht geöffnet. Wenn Zulieferketten wie in den Italien noch nicht wieder laufen, ergeben sich erhebliche Probleme.
Mit Blick auf den Gewinneinbruch bei Daimler sagte Ministerpräsident Kretschmann, das besorge ihn natürlich.
Deswegen hat der Kollege Söder vorher gesagt, dass wir uns nächste Woche zusammenschalten, weil die Automobilindustrie ist nun mal das wirtschaftliche Rückgrat unserer Länder. Alles, was da passiert, wirkt sofort auf viele, viele Zulieferer, auf den Maschinenbau und auf sehr viele Branchen.
In Kürze werden auch baden-württembergische Zulieferer ihre Quartalsbilanzen veröffentlichen. Schon jetzt zeichnet sich ab, man muss auf alles gefasst sein.
Uschi Götz war das. Und Gewinnwarnung, die nächste, eben teilt die Lufthansa mit, dass sie im ersten Quartal einen Verlust von 1,2 Milliarden Euro eingeflogen hat. Und Themenwechsel. Seit 15 Uhr beraten Europas Staats- und Regierungschefs darüber, wie die EU die Corona-Krise gemeinsam bewältigen kann. Schon in der Euro-Krise vor 10 Jahren war es dabei strittig, ob besonders belasteten Staaten nicht damit geholfen wäre, wenn deren Schuldenlast auf alle Schultern der EU-Staaten gelegt wurde in Form sogenannter Euro-Bonds. Aus denen wurden dann Corona-Bonds, gewünscht von Italien und Spanien, vehement von Deutschland und von den Niederlanden aber abgelehnt. Mittlerweile haben Europas Finanzminister einen Weg gefunden, wie die Freunde und die Feinde gemeinsamer europäischer Anleihen zu versöhnen sein könnten. Ob das geschieht, ist im Moment noch nicht klar. Aber wie überhaupt kommt es, dass Europa sich so sehr entzweit über dieser Frage der gemeinsamen Anleihen? Und wie ist die Ausgangslage der Beratungen heute? Brigitte Scholz ist dazu.
Das Corona-Hilfspaket, das die EU-Finanzminister vor 2 Wochen vorbereitet hatten, dürfte unter den EU-Staats- und Regierungschefs heute weitgehend unumstritten sein. Das Paket ist 540 Milliarden Euro schwer, das aber dürfte wahrscheinlich nicht ausreichen, damit alle EU-Staaten die Folgen der Pandemie überstehen. Die Streitfrage ist nun: Wie soll das geschehen? Vor allem die Frage einer gemeinsamen Haftung ist da schwierig. Für Holger Schmieding, Chefvolkswirt der Berenberg Bank, ist aber klar, dass man nun einen Schritt weitergehen müsse als während der Finanzkrise.
In der Euro-Krise ging es darum, unter welchen Bedingungen Europa speziellen Ländern helfen kann. Dafür waren die Instrumente europäischer Stabilitätsmechanismus und letztlich Europäische Zentralbank genau richtig. Jetzt haben wir eine massive Krise, die Gesamteuropa trifft. Jetzt ist eine gesamteuropäische Antwort sinnvoll, einschließlich gesamteuropäischer gemeinsamer Anleihen.
Gemeinsame Haftung hätte den Vorteil, dass wegen der finanzstarken Länder wie Deutschland der Zins solcher Anleihen niedrig läge. Doch diese Haftung ist auch der Knackpunkt. Nicht nur für Deutschland, auch etwa für die Niederlande oder Österreich. Bei der Vorlage des Sondergutachtens des Sachverständigenrats für gesamtwirtschaftliche Entwicklung machte dessen Vorsitzender Lars Feld vor einigen Wochen sein persönliches Unbehagen in dieser Frage deutlich.
Wenn wir dazu bereit wären, sind meines Erachtens die Risiken für den Bundeshaushalt zu hoch. Ganz abgesehen von den rechtlichen Beschränkungen, denen Deutschland unterliegt, nach den Urteilen des Bundesverfassungsgerichts in den vergangenen Jahren, ist es auch nicht möglich, die gesamtschuldnerische Haftung einzugehen.
Den rechtlichen Bedenken könnte man begegnen, ist jedoch Holger Schmieding von der Berenberg Bank überzeugt.
Corona-Bonds wären so konstruiert, dass bei jeder Ausweitung des Mandats, bei jeder Verlängerung der Deutsche Bundestag und der Deutsche Bundesrat erneut zustimmen müssten. Solange wir uns selbst zutrauen, in der Zukunft auch wieder Nein sagen zu können, wenn die Sondersituation vorbei ist, solange sind wir auch hier auf der sicheren Seite.
Auch bei den Kreditinstituten ist jedoch das Unbehagen noch groß. So sagte heute der neue Präsident des Bundesverbands Deutscher Banken, Commerzbankchef Martin Zielke.
Wir können die Folgen der Krise nur gemeinsam in Europa bewältigen. Ich bin allerdings ganz klar gegen Eurobonds, weil eine wichtige Voraussetzung dafür nicht vorhanden ist. Ich spreche da ganz klar von der gemeinsamen europäischen Wirtschafts- und Fiskalpolitik und die ist zwingend notwendig, wenn man über eine gemeinsame Haftung redet. Eurobonds sind ganz klar per heute nicht die richtige Antwort.
Weil die EU-Kommission um diese Bedenken weiß, hat sie einen Wiederaufbaufonds aus dem EU-Haushalt ins Spiel gebracht. Wie groß der sein könnte, müsste noch geklärt werden. Die Kommission stellt sich vor, dass die Regierungen ihr in den nächsten 7 Jahren die Aufnahme von Darlehen erlauben, mit denen sie diesen Topf füllt. Die Haftung übernehme sie dann über ihren Haushalt. Der aber besteht natürlich auch aus den künftigen Beitragszahlungen der Mitgliedsländer. Vielleicht könnten sich die finanzstarken Länder mit dieser Lösung anfreunden. Und schließlich wäre da noch die Frage, soll ein solcher Fonds Zuschüsse geben oder Kredite auszahlen? Gegen weitere Darlehen dürften sich die jetzt schon hochverschuldeten Länder wie Italien wehren. Für die aktuelle Liquidität aber versucht auch die Europäische Zentralbank zumindest beruhigend zu wirken. Sie will die Kriterien für den Ankauf von Anleihen in der Krise lockern. Eine gute Entscheidung, sagt Christian Kahler, Chefanlagestratege der DZ Bank.
Man spricht dann eben auch hier von hochverzinslichen Anleihen. Das sind dann eben Anleihen, die nicht so eine gute Bonität haben, nicht so eine gute finanzielle Solidität haben. Da hat die EZB gesagt, da wollen wir bald auch stärker zur Tat schreiten und eben auch diese Anleihen kaufen. Und es wird auch dafür sorgen, dass eben auch nochmal eine Entlastung und eine Entspannung an den Finanzmärkten eintritt.
Ob sie weitere Unterstützungen anbietet, das dürfte sie in der kommenden Woche nach ihrer Ratssitzung bekannt geben.
Brigitte Scholtes war das zum Stand der Beratungen auf dem EU-Gipfel gleich mehr nach 18.10 Uhr. Nach Erkenntnissen der Gesellschaft für Konsumforschung hat die Phase der Hamsterkäufe nun ein Ende. Bei der Auswahl der Produkte, die jetzt Hochsaison haben, nähern sich die Verbraucher in Deutschland eher französischen Verhältnissen an. Aber was die Kauflaune als Ganzes angeht, da drückt die Corona-Krise schon enorm aufs Gemüt. Konrad Busen über die jüngsten Daten der GfK.
Dieser Wert ist beispiellos in der Historie des Konsumklimas, so schreibt die GfK heute Morgen. Minus 23,4 Punkte, einen so tiefen Stand gab es noch nie. Vergangenen Monat war der Stand noch leicht über 2 Punkte, also im positiven Bereich. Einkommenserwartung und Anschaffungsneigung der Menschen in Deutschland befinden sich im freien Fall, so schreibt die Nürnberger Gesellschaft für Konsumforschung. Die Erhebung fand in den ersten 2 Aprilwochen statt. Zu diesem Zeitpunkt spürten die Verbraucher in Deutschland zum ersten Mal das volle Ausmaß der Eindämmungsmaßnahmen, also den Corona-Lockdown. Schul- und Geschäftsschließungen, Produktionsstilllegungen, Ausgangsbeschränkungen. Und zum Zeitpunkt der Befragung auch noch keine Aussicht auf Lockerungen, wie sie jetzt in Deutschland langsam umgesetzt werden. Die Konjunkturexperten der GfK sagen voraus, da sich abzeichne, dass die Lockerungen der Maßnahmen zur Eindämmung von Covid-19 aus Vorsichtsgründen nur sehr langsam vor sich gehen werden, dürften auch dem Konsumklima in den nächsten Monaten schwierige Zeiten bevorstehen. Sprunghaft angestiegen ist die Sparneigung der Menschen in Deutschland. Die Einkommenserwartung ist im freien Fall. Der Indikator, der die Einkommenserwartung beschreibt, verliert gegenüber dem Vormonat 47,1 Punkte, fällt auf minus 19,3. Noch niemals seit Beginn der monatlichen Erhebung zur Verbraucherstimmung im Jahr 1980 wurde ein höherer Monatsverlust der Einkommenserwartung gemessen. Viele Erwerbstätige erleiden bereits bzw. werden durch Kurzarbeit und Arbeitslosigkeit spürbare Einkommenseinbußen erleiden. Das betrifft neben Angestellten auch viele Selbstständige im Handel- und Dienstleistungsbereich, wie zum Beispiel Friseure und viele Künstler, etwa Schauspieler und Opernsängerinnen an den Theatern, deren Einkünfte auf Null gefallen sind. Neben den bereits tatsächlich stattfindenden Einkommenseinbußen ist die Angst vor Jobverlust bei vielen Beschäftigten stark gestiegen, so schreibt die GfK. Dies sei ein beträchtliches Konsumhemmnis, das noch dadurch verstärkt werde, dass aufgrund geschlossener Geschäfte häufig die Möglichkeit fehle, Dinge einzukaufen. Es bleibe zu hoffen, so die GfK, dass das schrittweise Öffnen der Geschäfte seit dieser Woche einen weiteren Absturz der Konsumneigung in Deutschland zumindest etwas abfedern kann.
Konrad Wusen über die stark gedrückte Konsumlaune. Eine bis dahin eher unbekannte Firma aus Tübingen, die Impfstoffe entwickelt, machte vor einigen Wochen Schlagzeilen mit der Nachricht, dass Donald Trump sie höchstpersönlich angeblich kaufen wolle. Die Firma dementierte, eine solche Offerte habe es nicht gegeben. Trotzdem, da das Unternehmen aus Tübingen aber einer der Hoffnungsträger für die Entwicklung eines Corona-Impfstoffes ist, sorgte allein die Annahme, ein solches Unternehmen könne abwandern oder abgewandert werden, für helle Aufregung. Dies war nicht alleine, aber auch Anlass für Änderungen am Außenwirtschaftsgesetz, die heute in erster Lesung im Bundestag beraten wurden. Theo Gers berichtet über diese Beratungen, die mit recht gemischten Gefühlen geführt wurden.
Doppeltes Unbehagen bestimmt die Debatte um die Verschärfung des Außenwirtschaftsgesetzes. Mit ihr sollen sich Übernahmen deutscher Firmen durch Investoren, die von außerhalb der EU kommen, künftig leichter verhindern lassen. Der Ausverkauf deutscher Spitzentechnik und lebenswichtiger Unternehmen soll so verhindert werden.
Wir sind nicht nur eine wehrhafte Demokratie, wir sind auch eine wehrhafte soziale Marktwirtschaft,
betont Wirtschaftsminister Peter Altmaier. Sein Ministerium bekäme bei Firmenübernahmen mehr Macht. Bisher können problematische Übernahmen nur untersagt werden, wenn damit eine tatsächliche Gefährdung für die öffentliche Sicherheit und Ordnung in Deutschland verbunden ist. Künftig reicht es für ein Verbot, dass die öffentliche Sicherheit voraussichtlich beeinträchtigt wird. Ein Schaden kann also auch erst in Zukunft eintreten. Neu ist zweitens, dass ein Firmenverkauf bis zur endgültigen Genehmigung schwebend unwirksam ist. Unternehmensdaten, die aus deutscher Sicht sicherheitsrelevant sind, dürfen damit bis zur endgültigen Genehmigung nicht an den Kaufinteressenten weitergegeben werden. Diesen Plänen steht ein anderes Unbehagen entgegen. Ausgerechnet die auf offene Märkte angewiesene deutsche Wirtschaft werde von ausländischen Investoren abgeschottet, heißt es beim Bundesverband der deutschen Industrie. Dem BDI gehen die Pläne zu weit, ebenso wie dem FDP-Wirtschaftspolitiker Reinhard Huben.
Auch die chinesische Wirtschaft hat Probleme. Auch die amerikanischen Hedgefonds sind nicht so reich, dass sie im Moment in Unmengen investieren können.
Huben spottet über Wirtschaftsminister Altmaier, der als sogenannter Weißer Ritter deutsche Firmen vor der Übernahme zu schützen versuche. Der Konter von Klaus Ernst von der Linkspartei folgt auf dem Fuße.
Ich kann Ihnen sagen, der Weiße Ritter Altmaier wäre mir lieber als ein Raubritter unter Hubens Schutz. Um das mal deutlich zu sagen. Ne?
Das Resümee: Die Union, die SPD, Linke, Grüne und auch die AfD sind für das neue Gesetz. Nur die FDP sagt nein.
Theo Gers war das. Finanzhilfen in der Corona-Krise sollen schnell und unbürokratisch fließen. Und meist tun sie das auch. Aber das macht die Hilfen auch besonders einladend für Betrüger. Die Staatsanwaltschaft in Berlin informierte heute über gängige Tricks und Machenschaften. Manfred Götzke berichtet.
Der Berliner Geldautomat. So hatte der Spiegel vor ein paar Tagen die Berliner Variante des Soforthilfeprogramms für Kleinstunternehmer und Soloselbstständige genannt. Denn in Berlin wurden die Corona-Hilfen bis vor ein paar Tagen besonders schnell und besonders unbürokratisch gewährt. Kontonummer, Steuer-ID, ein paar Angaben zur Begründung, fertig. 1,7 Milliarden Euro wurden so in kürzester Zeit an 200.000 Leute überwiesen. Nicht alle waren wirklich hilfeberechtigt und so manche hat auch ganz offen betrogen, sagt Thomas Fels. Er leitet bei der Berliner Generalstaatsanwaltschaft die Abteilung Geldwäsche.
Das erste Verfahren ist bei meiner Abteilung am 1. April aufgrund einer Verdachtsmeldung einer Bank in Berlin eingegangen. Eine junge Frau mit zwei Männern erschien in einer Filiale der Bank. Die wollten 14.000 Euro in bar abheben. Dieses Konto war erst einige Wochen vorher eröffnet worden von der jungen Frau. Konto hatte keine Umsätze.
14.000 Euro, die Maximalsumme, die die Berliner Investitionsbank ausgezahlt hat. Seitdem ermittelt die Staatsanwaltschaft in 46 Fällen. Beim LKA Berlin laufen 100 weitere Verfahren. Nur die Spitze des Eisbergs, sagen die Ermittler. Eine beliebte Masche? Die Subventionsbetrüger melden ein Gewerbe an, allein zu dem Zweck, die Corona-Subvention abzugreifen. Oberstaatsanwältin Nina Thom.
Verschiedene Fälle, in denen Täter kurz vorher erst die Konten eröffnet haben, irgendein Gewerbe angeben und wo alles nicht stimmt, also Gehaltsbescheinigungen gefälscht sind, Ausweise nicht richtig sind, doch die Vermutung besteht, dass es Alias-Personalien sind, unter denen die Konten eröffnet worden sind.
In anderen Fällen gaben die Corona-Betrüger an, von ihrer Selbstständigkeit zu leben, obwohl Monat für Monat ihr Festangestelltengehalt auf dem Konto landet. Wenn in solchen Fällen die Corona-Mittel überwiesen wurden, wurden so manche Hausbanken hellhörig, erstatteten Anzeige. Andere haben einfach mal behauptet, Liquiditätsprobleme zu haben. Darunter zum Beispiel eine 22-jährige Insta-Influencerin.
Man hat tatsächlich festgestellt, dass sie ein gut gefülltes Konto hat, was wohl gemeinsam mit ihrem Lebensgefährten geführt wird oder wo Gelder des Lebensgefährten eingehen. Also sie hat mit Sicherheit keinen Liquiditätsengpass gehabt. Und darüber hinaus stellte sich auch die Frage, ob sie wirklich einen Bedarf hatte. Das drängte sich in diesem Fall auf, dass es einen Anfangsverdacht des Subventionsbetrugs gibt.
Einige der Subventionsbetrüger haben es auf die Spitze getrieben, die Corona-Hilfen gleich mehrfach abgegriffen.
Es geht um ein, ich sag mal, Unternehmer-Ehepaar, die für 7 unterschiedliche Unternehmen Subventionen in einer Gesamthöhe von 80.000 Euro beantragt haben. Die in den Anträgen angegebenen Unternehmen waren teilweise nicht existent.
Einer dieser Täter wurde heute festgenommen. Ihm droht eine Freiheitsstrafe. Überhaupt, die Strafen bei Subventionsbetrug sind nicht ohne.
Freiheitsstrafe bis zu 5 Jahren und Geldstrafe bis 360 Tagessätzen. Wenn jetzt ein besonders schwerer Fall dazukommt, dann sieht der Strafrahmen 6 Monate Freiheitsstrafe bis zu 10 Jahren Freiheitsstrafe vor.
LKA und Staatsanwaltschaft haben heute auch zur PK geladen, um genau das klarzumachen. Es kann teuer werden. Und wir ermitteln. So mancher vermeintliche oder echte Berliner Solo-Selbstständige ist solchen Ermittlungen jedenfalls schon zuvor gekommen. 2500 Antragsteller haben ihre Förderung vorsorglich zurückgezahlt.
Manfred Götzke, ein Effekt der Corona-Krise ist, dass sich Autofahrer beim Tanken ein Jahrzehnt zurückversetzt fühlen können. So niedrig sind nämlich derzeit die Sprit- und die Ölpreise. Aber die niedrigen Preise sind ein Krisensymptom. Burkhard Birke über die Auswirkungen in Großbritannien.
Der Ölpreis hat sich etwas erholt, die Volatilität bleibt jedoch, ebenso wie die Sorge um die Überlebensfähigkeit der Nordseeölförderung.
For the North Sea to be viable in the long term, it will require an oil price of north of $40 a barrel.
Für die langfristige Förderung von Öl in der Nordsee muss der Preis bei $40 je Barrel liegen, um die Förder- und Entwicklungskosten zu decken und eine angemessene Marge für Zukunftsinvestitionen zu garantieren. Paul Deleu ist Professor am Oil and Gas Institute der Robert Gordon University in Aberdeen. Hier im hohen Norden Schottlands schlägt das Herz der britischen Öl- und Gasindustrie. Förderung, Handel und Zulieferer für Öl und Gas beschäftigen 150.000 Menschen in Großbritannien. Weitere 110.000 Jobs hängen indirekt vom Florieren dieser Branche ab. Noch hat keine der rund 300 Bohrplattformen in britischen Gewässern im Zuge der Corona-Krise die Förderung eingestellt. Dennoch ist angesichts des dramatischen Nachfrageeinbruchs und der Turbulenzen, vor allem auf dem US-Markt, mit massivem Personalabbau zu rechnen.
There's no getting away from the fact that this situation is a body blow for an industry already creaking under the strains of the impact of COVID-19.
Das sei ein weiterer Schlag für eine Branche, die bereits unter Corona und ohnehin niedrigen Rohstoffpreisen zu leiden hat. Deirdre Mitchie, die Geschäftsführerin des Verbandes UK Oil and Gas, befürchtet das Schlimmste. Schon jetzt kristallisiert sich jedoch heraus, diese Krise könnte die Branche weit heftiger treffen als der massive Ölpreisverfall 2014. Damals wurde dramatisch Personal abgebaut und rationalisiert. Die reinen Förderkosten je Barrel, also 159 Liter Fass Öl, konnten auf $15 nahezu halbiert werden. Ein derart drastischer Schnitt ist kein zweites Mal möglich, zumal es auch um Versorgungssicherheit geht und die hat nun einmal ihren Preis. 63% des im Vereinigten Königreich konsumierten Öl und Gas stammen aus eigener Produktion. Deirdre Mitchy appelliert deshalb an die Politik. Unser Markt beschränkt sich nicht nur auf den Handel mit Öl. Jeder verlorene Penny gefährdet Jobs, unseren Beitrag zu staatlichen Leistungen und die Energiewende, die wir alle anstreben. Deshalb werden wir Druck auf die Regierung ausüben, um ein spezielles Hilfspaket zu bekommen. Denn mit einer Entspannung ist wohl auf absehbare Zeit nicht zu rechnen. Weltweit ist die Nachfrage nach Öl um ca. 30% eingebrochen.
Das waren die Wirtschaftsthemen des Abends. Danke fürs Zuhören, sagt Birgit Becker.